Partigiani meint auf Italienisch Partisanen. Ab 1943 waren Hunderttausende Italienerinnen und Italiener im Widerstand gegen die Nazis und Faschisten engagiert. Damit waren sie nach den jugoslawischen Partisaninnen und Partisanen die größte Gruppe an Widerständischen. Ihre Geschichte ist in Deutschland kaum bekannt. Eine Ausstellung der Institute für Widerstand und Zeitgeschichte, Modena, Parma und Reggio Emilia, ist deshalb an verschiedenen Orten in Sachsen zu sehen. Zuletzt war sie in Bonna und in Leipzig im neuen Hörsaalgebäude. Radio Island hat sie sich angeschaut, mit den Veranstalterinnen und Veranstaltern gesprochen und einige Geschichten über erfolgreichen Widerstand dokumentiert.
Auf einem der ersten Fotos der Ausstellung Partigiani gegen Faschismus und deutsche Besatzung, der Widerstand in Italien, ist eine Menschenmenge auf dem Piazza Venezia in Rom zu sehen. Das ist im Juni 1940, als der Kriegseintritt Italiens verkündet wird. 3 Jahre später übt die italienische Monarchie einen Staatsstreich aus und setzt den faschistischen Führer Mussolini ab. Ein Foto zeigt wieder eine Traube von Menschen, die am 25. Juli 1943 in Mailand auf die Straße geht, um den Sturz Mussolinis zu feiern. Der Krieg wird trotzdem weitergeführt. Durch den Willen Hitlers wird Mussolini im September desselben Jahres wieder als Staatschef eines faschistischen Regimes eingesetzt. Als Reaktion darauf gibt es Ende September 1943 ersten spontanen Widerstand gegen die deutsche Besatzung und das faschistische System in Italien. Das sind die Anfänge der Partisanenbewegung. Der Kontext ihrer Entstehung und ihrer Entwicklung werde chronologisch dargestellt, so Tanja vom Projekt Geschichte vermitteln, die die Ausstellung und Vorträge zum Thema in Leipzig mitorganisiert hat.
Die Ausstellung besteht im Grunde genommen aus 2 Teilen. Im ersten Teil wird der Zeitraum des Kriegseintritts von Italien beleuchtet und gleichzeitig die Besetzung durch die Deutschen dargestellt. Im Vordergrund steht hierbei vor allem die Entwicklung der Resistencia im Norden von Italiens. Im zweiten Teil ist es dann so, dass der Kampf der Partisanen und Partisanen sowie auch die Repression der Deutschen gegen diejenigen oder auch der italienischen Faschisten dargestellt wird. Weiterhin geht der zweite Teil dann auch noch auf die Verfolgung von Juden und Jüdinnen ein, sowie die Beteiligung der Zivilgesellschaft, der Zivilbevölkerung Italiens an den Verbrechen und thematisiert dann auch noch ein Stück weit die Rolle der Alliierten in der Befreiung Italiens.
Während die Partisaninnen anfangs, wie gesagt, kaum organisiert vorgehen, gibt es später immer mehr Gruppen, die sich in den Bergen verstecken, Waffen sammeln und später gezielte Aktionen machen. In der Ausstellung Partigiani ist unter anderem das Wirken und Schicksal der Familie Cervi dokumentiert. Alle 7 Cervi-Brüder werden Ende Dezember 1943 in Reggio Emilia erschossen. Aus ihrem Leben zeichnet sich dem Ausstellungstext zufolge der Entwicklungsprozess einer traditionell antifaschistischen Familie ab, die zuerst die katholische Kultur aufnimmt und verarbeitet, um sich am Ende einem ideologischen Universum anzuschließen, das diesen sozialkommunistischen Personen, die ohnehin sehr interessiert die sowjetische Erfahrung betrachten, wesentlich näher ist. Steffen vom Alternativen Kultur- und Bildungszentrum Akubitz in Pirna, der zur Auftaktveranstaltung Anfang Dezember in Leipzig referierte, verdeutlicht die Bedeutung der Familie.
Eine wichtige Geschichte ist die Geschichte der Familie Cervi, einer Bauernfamilie, die eine der ersten Widerstandsgruppen, wenn man das so will, gewesen ist. Sie hatten einen großen Bauernhof, auf dem sie vorher schon kleinere Widerstandsaktionen gemacht haben. Sie hatten den Deutschen gewisse Güter verwehrt, die sie hätten abgeben müssen. Sie hatten eine eigene antifaschistische Bücherei eingerichtet, um Bauern aufzuklären. Also die kamen Milch zu holen, haben auch gleich noch ein Buch mit in die Hand gekriegt. Diese Bücherei ist dann von den Faschisten zerstört worden und die Familie hat sich mehr aktiviert und gesagt, das reicht uns nicht mehr. Haben am Anfang angefangen, Funkmasten zu sprengen und Sabotageaktionen zu machen. Und später, im November 1943, waren sie eine der ersten Gruppen, die in die Berge gegangen ist, um dort mit den Partisanen Verbindung aufzunehmen, weil sie relativ zeitig einen bewaffneten Aufstand wollten. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen zwischen den Partisanen und den Brüdern Cervi. Die Familie hatte 7 Brüder, die mit einigen Freunden, die auf dem Hof versteckt waren, in die Berge gegangen sind. Zwischen denen gab es eine Auseinandersetzung, ob das schon möglich ist, bewaffnete Aktionen durchzuführen. Die Partisanen haben gesagt, wir sind noch nicht so weit. Und frustriert sind die Brüder und ihre Freunde wieder zurückgegangen wurden dabei von Faschisten verfolgt oder gesehen und das Haus der Familie Cervi, der Hof, ist im November 43 angegriffen worden, am 25. Nach einem längeren Schusswechsel musste die Familie aufgeben und die sieben Brüder, der Vater und einige der Freunde wurden festgenommen und nach Reggio Emilia ins Gefängnis gebracht. Etwa einen Monat später, im Dezember 1943, sind die sieben Brüder in dem Innenhof des Gefängnisses in Reggio Emilia auf dem Schießstand erschossen worden, als Racheaktion für einen Anschlag auf einen Faschisten in Reggio Emilia. Bei einem Flugzeugangriff, alliierten Flugzeugangriff, auf das, bei dem das Gefängnis in Reggio Emilia beschädigt worden ist, konnte der Vater fliehen, ist auch wieder zurück in den Hof gegangen und die Familie hat auch weiterhin bis zu Ende des Krieges Flüchtlinge aufgenommen, Jüdinnen und Juden versteckt, ja, vor allen Dingen auch Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Und es gab noch einen zweiten Angriff auf den Hof der Familie Cervi, bei dem die Mutter einem Herzanfall, Herzstillstand, gestorben ist.
Während der Widerstand in den Städten wesentlich verstreuter ist und sich zum Teil auf Flugblattaktionen von Dreier- bis Vierergruppen beschränkt, kommen auf dem Land in Mittel- und Norditalien immer mehr Menschen zusammen, um den Widerstand zu organisieren. Dabei entstehen befreite Zonen, sogenannte Partisanenrepubliken, erzählt Andrea aus Dresden zur Auftaktveranstaltung.
In diesem Bereich, wo die Partisanen sozusagen so stark waren, kam es dann eben dazu, dass teilweise Gebiete komplett befreit wurden, wo die Deutschen und die Faschisten auch schlicht und ergreifend nicht mehr reingekommen sind. Das waren eben abgeschlossene Täler und dort gründeten sich dann so Partisanenrepubliken. Beispiel für große ist das Ossolatal im Piemont und in der Emilia-Romagna Montefiorino. Das ist hier ein Bild davon, hier unten links, von Montefiorino. Diese Partisanenrepubliken, die umfassten immer so ein paar Gemeinden, 7, 8 Gemeinden, waren dann eben frei regiert. Es wurde ein kleines Parlament gegründet. Besetzt war das allerdings nur von den Dorfältesten. Frauen hatten da noch nichts zu sagen, also so weit war es noch nicht. Aber es waren sozusagen so eine Anfänge, sich demokratisch selbst zu verwalten in diesen Republiken. Gehalten haben die größtenteils nur bis Sommer 44, weil im Sommer 44 erfolgten dann große Durchkämmungsaktionen, wo die meisten Partisanenrepubliken dann zum Opfer fielen und aufgegeben werden mussten.
Den Informationen der Ausstellung zufolge werden ab Sommer 1944 auch die Methoden der Faschisten und Nazis immer brutaler. Folter und Mord sind an der Tagesordnung und werden vor allem von den Schwarzen Brigaden durchgeführt. Außerdem werden die Toten zur Abschreckung und Machtdemonstration vermehrt auf offener Straße zur Schau gestellt. Davon zeugen schockierende Dokumente aus der damaligen Zeit. Von den Vergeltungsschlägen der Nazis und Faschisten sind jedoch nicht nur die Partisaninnen und Partisanen betroffen, sondern auch die Zivilbevölkerung. 10.000 Zivilisten werden zwischen Sommer 1943 und Frühjahr 1945 getötet. Das größte Massaker in Italien verübten die Nazis in Marzabotto, dem 770 Menschen zum Opfer fielen. Bis heute leben deutsche Verantwortliche trotz ihrer Verurteilung durch die italienische Justiz in Ruhe und Frieden. Zwei von ihnen in den sächsischen Städten Freiberg und Wurzen. Bis zum Frühjahr kämpfen Partisaninnen und Alliierte gemeinsam für die Befreiung Italiens. Am 25. April 1945 kapituliert das faschistische Regime endgültig. Zu den letzten Tagen des Kampfes erzählt Andrea.
Auch in diesem Rückzug der Deutschen kam es noch zu weiteren Aktionen, vor allem auch Sabotageaktionen. Es gab zum Beispiel auch von einem Partisanen, den wir jedes Jahr in Italien getroffen haben, Toni, der in einer Sabotageeinheit aktiv gewesen ist, die es nochmal geschafft haben, während dieses Rückzugs in der Po-Ebene eine konzertierte Brückensprengungsaktion zu machen und dann auch noch so die Wegweiser, an die die Deutschen sich natürlich hielten, auf dem Weg zum Brenner, in die falsche Richtung stellten zum Beispiel und so eine große Einheit von Deutschen in eine Sackgasse geriet und von den Alliierten festgenommen wurde. Das waren sozusagen diese letzten Kampfhandlungen. Die Partisanen zu dem Zeitpunkt waren ca. 300.000, nur mal um so eine Zahlenvorstellung noch zu bekommen. Die Befreiung war dann am 25. April 1945, das ist der offizielle Tag der Befreiung. Mussolini wurde dazu aufgefordert, die Kapitulation zu unterzeichnen. Er weigerte sich jedoch und floh. Am 2. Mai wurde sie dann von anderen halt unterschrieben, nicht von Mussolini selbst. Denn Mussolini selbst wurde am 28. April am Comer See verhaftet
und auf Befehl des Befreiungskomitees von Italien erschossen und dann in Mailand öffentlich an den Füßen aufgehängt. Das ist auch nicht umsonst Mailand gewählt worden und auch nicht diese Art und Weise, ihn an den Füßen aufzuhängen kam von ungefähr, sondern das passierte auf dem Piazzale Loreto in Mailand, wo die Faschisten 15 Antifaschisten erschossen hatten und öffentlich zur Schau gestellt, genau in dieser Art und Weise eben aufhängen ließen.
Obwohl die Ausstellung chronologisch nach Ereignissen aufgebaut ist, werden auf einzelnen Tafeln auch Strukturen verdeutlicht. Die Aufgaben und Rollen innerhalb der Partisanengruppen, das alltägliche Leben der Widerständischen im Untergrund, die Zusammenarbeit mit den Bauernfamilien. Tanja erzählt, dass die Aufarbeitung dieses Teils der Geschichte in Deutschland bisher wenig Beachtung gefunden habe und deshalb verstärkt ins Bewusstsein gerufen werden solle.
Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass sehr wenig über die Verbrechen der Wehrmacht in Italien, aber auch natürlich über den Faschismus in Italien berichtet wurde in der Vergangenheit. Wir fanden, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, auch zu zeigen, wie die Verfolgung und die Deportation von Juden und Jüdinnen in Italien vollzogen wurde. Aber auch wollten wir sozusagen an die Verfolgung und Vernichtung der Sinti und Roma erinnern, und wir finden halt, dass es eine mangelnde Aufarbeitung der Themen gibt und dass es auch aktuelle Erscheinungsformen gibt, die man damit sehr gut vermitteln kann.
Um neben der italienischen Resistenza auch an die verfolgten Jüdinnen und Juden sowie Sinti und Roma in Italien zu erinnern, gab es in Leipzig begleitend 3 Vorträge. Einer von ihnen stand unter dem Titel »Übergriffe gegen Roma-Flüchtlinge in Italien und rassistische Hetzkampagnen«. Damit wird wiederum die Verbindung von vergangenen und aktuellen menschenverachtenden Ereignissen deutlich. Die Ergebnisse der Ausstellung sind das Produkt regelmäßiger Recherchereisen nach Italien. In Zusammenarbeit mit den italienischen Instituten für Widerstand und Zeitgeschichte sind Zeitzeuginnen und Zeitzeugen befragt und deren Wege nachvollzogen worden. Im Vorwort der Ausstellung steht daher: Der Gewissensentscheidung des Einzelnen entsprechenden Platz einzuräumen und Frauen und Männer kennenzulernen, die es schafften, inmitten von gebrüllten Befehlen die Stimme des eigenen Gewissens zu hören, zeigt, dass Hinschauen und sich Einmischen manchmal lohnend sein kann.
Nachdem die Ausstellung Partigiani zuletzt im Hörsaalgebäude der Universität Leipzig zu sehen war, gibt es eine weitere Gelegenheit im Januar. Dann wird sie zum Antifa-Ratschlag ins Coney Island geholt. Die Ausstellung wird über das Alternative Kultur- und Bildungszentrum Akubitz aus Pirna verliehen. Darüber können auch die Ausstellungskataloge bestellt werden. Mehr Informationen findet ihr unter www.resistenza.de.